Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Seit der Corona-Pandemie wissen alle Bürgerinnen und Bürger, wie es sich anfühlt, Masken zu tragen. Schließlich sind sie die beste Möglichkeit, andere Menschen vor seinem Atem und damit vor Viren zu schützen. Im Sport schützen Masken in manchen Disziplinen nicht vor diesen quasi unsichtbaren Gefahren, sondern vor schnellen und gefährlichen Geschossen oder Klingen, wie im Eishockey und im Fechten. Stefan Osterhaus über den Schutz vor Puck und Degen.
Mit dem bloßen Auge ist er kaum zu erkennen. Der Eishockey-Puck. Auf 170 Kilometer pro Stunde beschleunigt ihn ein routinierter Profi mühelos. Wird ein Torhüter vom Puck getroffen, kann das zu schweren Verletzungen führen. Ausgeschlagene Zähne, ein Nasenbeinbruch und im Extremfall sind sogar Knochenbrüche möglich. Bis Ende der 1950er Jahre war das für Torhüter ein großes Risiko, denn sie trugen keine Maske, die ihr Gesicht schützt. Sicher, das Spiel war damals noch erheblich langsamer, die Schüsse längst nicht so hart wie heute. Dennoch kam es häufig zu Gesichtsverletzungen. Es war der Goalie Jack Plante von den Montreal Canadiens, der die Maske ins Eishockey brachte. Im Training trug er sie immer, bei den Spielen aber wegen der besseren Sicht nicht. Im Spiel der Montreal Canadiens gegen die New York Rangers im Madison Square Garden wurde er schon in der vierten Spielminute von einem Puck getroffen und musste das Feld verlassen. Eine Wunde zog sich vom Mundwinkel bis zur Nase. Der Sportreporter Stan Fischler erinnert sich an die Szene.
Ich sah, wie Plante sich in einer Pfütze von Blut auf dem Eis zusammenkrümmte. Es war nicht zu übersehen, dass es ernst war. Man eskortierte ihn in die Kabine. Er zog eine Blutspur hinter sich her.
Plante kam mit vernähter Wunde zurück aufs Feld und spielte mit einer skurril wirkenden Trainingsmaske weiter. Und noch in dieser Nacht zum 2. November 1959 traf er die Entscheidung, nie wieder ohne Maske aufzulaufen. Seinem Coach, der die Maske nicht mochte, sagte er am anderen Tag beim Training:
Ich werde nicht spielen, wenn ich die Maske nicht trage.
Bloßer Selbstschutz. In Wahrheit aber revolutionierte der NHL-Profi das Eishockey. Dank der Maske konnten Torhüter nun tiefer in die Knie gehen und zur Not damit Schüsse abwehren. Auch deshalb gilt Jack Plante heute als einer der größten Torhüter der Eishockeygeschichte. Es war aber ein anderer Kanadier, durch den die Maske in Europa bekannt wurde, Seth Martin. Er inspirierte einen früheren Torhüter der DDR-Auswahl, Klaus Hirche aus Weißwasser. Hirche erinnert sich noch genau an den Tag, an dem er zum ersten Mal die Maske sah.
Naja, wir kamen zur Weltmeisterschaft in der Schweiz 1961 und da hatte der kanadische Nationaltorhüter Seth Martin erstmalig so eine Maske auf. Das heißt, eine kanadische Mannschaft ist in Deutschland bzw. in Europa mit einem Torwart aufgetreten, der eine Maske getragen hat. Und dann war er auch noch gut, er wurde als bester Torwart ausgezeichnet und Kanada selbst Weltmeister. Und damit war die Maske für Europa salonfähig.
Hirche war sofort überzeugt. Er wollte eine Maske. Bei der Produktion kam es zu einer Kooperation mit den Torhütern aus der damaligen Tschechoslowakei, neben den Russen die führende Eishockeynation des Ostblocks.
Sie müssen ihre eigenen Torwarte auch damit ausrüsten und haben dort in der Sportindustrie da das Signal gegeben, sich Masken zu bauen. So, und nur sozialistische Lager war das allgemein üblich, dass man sich da ausgetauscht hat. Und als wir hörten, dass dort Masken gebaut werden, wollten wir auch welche haben. Nicht? Und da hat unsere Sportführung eben die Verbindung aufgenommen. Und dann haben wir eben den Auftrag gekriegt, hier in Weißwasser, also in dem Heimatort jeweils, zum Zahnarzt zu gehen und einen Gipsabdruck vom Gesicht machen zu lassen.
Dieser Abdruck war dann die Vorlage für die Maske aus Kunstharz. Avantgarde aus dem Ostblock. Aber wie sah es im Westen aus? Thomas Zellhuber ist der Geschäftsführer des EV Füssen. Er war früher einmal Torhüter des 16-maligen deutschen Meisters und ist dank seiner Füssener Vergangenheit als Goalie auch mit der Geschichte der Eishockeymaske gut vertraut. Denn dazu hat ein Torhüter des EV Füssen beigetragen. An der Wand im Clubmuseum hängt ein besonderes Stück. Die Maske von Günter Knaus, der in den 60er und frühen 70er Jahren mit dem EV Füssen Meisterschaft um Meisterschaft gewann. Thomas Zellhuber erklärt die Besonderheiten des Artefakts. Die Maske ist nicht gepolstert, wird also direkt auf der Gesichtshaut getragen. Wer sie mit den heutigen Masken vergleicht, der kann sich nur wundern, was damals von den Spielern im Tor riskiert wurde.
Ja, ziemlich verrückt, was sie damals gemacht haben. Man muss halt so sehen, zur damaligen Zeit war das natürlich die erste Maske, die erfunden wurde. Und für die war das wahrscheinlich schon ein Quantensprung. Wenn ich es heute anschaue, ich würde sagen, no way, keine Chance.
Warum nicht?
Ja, weil die Härte der Schüsse einfach dermaßen stark jetzt ist, dass das direkt durchschlagen würde und man nur Cuts hätte. Und wäre eigentlich mehr beim Arzt als auf dem Eis wahrscheinlich.
Erstmals lief Günter Knaus in den frühen 60er Jahren mit der Maske auf. Wann genau, weiß niemand mehr. Er kam wohl ziemlich zeitgleich wie sein DDR-Kollege Klaus Hirche auf die Idee, eine Maske zu tragen. Und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Wie Hirche wandte er sich an einen handwerklich veranlagten Arzt, um das gute Stück in Maßarbeit anfertigen zu lassen.
Und dann war ich einer, der gesagt hat, ich möchte angepasste Maske haben. Und dann hat man mich darauf hingewiesen, dass in Murnau ein Orthopäde ist, der solche Sachen machen würde, das sogar mit Freude machen würde. Und dann hat man mir einen Gesichtsabdruck gemacht und der hat dann eine Maske gegossen, mit der ich gespielt habe. Ich könnte das Material gar nicht exakt beschreiben. Es war also ein bisschen flexibel, aber hat sich ganz exakt dem Körper angepasst, sodass die Augen beim Schauen auf den Puck, jetzt sage ich, keinen Winkel verloren hatten. Ich war immer in der Nähe vom Puck mit meinem Blickwinkel.
Präzisionsarbeit hüben wie drüben. Für die Torhüter in Ost und West war es eine enorme Erleichterung, sich endlich schützen zu können. Zu unberechenbar ist das Spiel, sagt Günter Knaus.
Es war halt schon schwierig für einen Torwart, immer die Scheibe im Blick zu haben und plötzlich kommt der Scheibe auf dich zugeflogen und fliegt dir ins Gesicht und dann war für dich das Spiel beendet. Mit der Maske hat es einen Knalldown und du konntest aber auf Deutsch weiterspielen. Es war also kaum eine Verletzung damit verbunden. Es ist vielleicht ein bisschen aufgeschwollen, aber das war halt die Entwicklung.
Hart im Nehmen musste ein Eishockey-Torhüter dennoch sein. Davon kann auch Klaus Hirche berichten.
Der Schuss, den man eben an den Kopf bekam, der wurde eben auf eine größere Fläche verteilt. Es gab nicht mehr so Schnittwunden, Platzwunden oder Nasenbeinbrüche konnte man trotzdem nicht verhindern. Also ich hatte vorher Nasenbeinbrüche und hatte auch mit der Maske dann noch zwei Nasenbeinbrüche. Weil wenn man da einen Schuss an die Nasenspitze gekriegt hat, da ist hier oben an der Nasenwurzel, da ist eben dann kein Halten mehr, nicht? Das hat die eben dann zur Seite gedrückt.
Hirches Maske war schwarz. Und ihr hat er auch den Namen zu verdanken, der jedem Eishockey-Fan in der DDR geläufig war: die schwarze Maske. Bedrohlich sieht ein Torhüter damit ganz sicher aus. Aber das sei gar nicht seine Absicht gewesen, sagt Hirche.
Manche haben geschrieben, damit der Gegner Angst hat und so. Also so viel Gedanken habe ich mir dabei nicht gemacht, ganz ehrlich. Ich hatte schwarzen Nitrolack zur Hand und ich wollte einfach eine Farbe. Ja? Diese Masken, die waren aus einem Material, die hatten eine Farbe. Ich habe immer den Begriff bei der Beschreibung gebraucht, Schlüpferfarben. Ich sage mal, so nach 1945, wenn man da auf die Wäscheleine geguckt hat, da hing dann manchmal so eine rosa Farbe dann so von den älteren Frauen, ja, so Schlüpferfarbe. Und so wollte ich nie aussehen.
Eher unbeabsichtigt wurde Hirche also zur schwarzen Maske des Eishockeys. Andere Torhüter wie der große Gary Chivas aus der nordamerikanischen Profiliga NHL von den Boston Bruins erkannten das gestalterische Potenzial, das die Maske bot. Nachdem er von einem Puck getroffen wurde, malte er eine Naht auf den Kunststoff. Und mit jedem Treffer ergab sich mit der Zeit das Bild einer von vernähten Narben überzogenen Maske. Fürwahr ein schauriger Anblick. Kann es da verwundern, dass die Maske bald Einzug in die Populärkultur hielt? Der Serienkiller Jason aus dem Horrorschocker Freitag der 13. tarnte seine finsteren Gesichtszüge mit einer weißen Eishockeymaske. Der Sänger John Cale wütet auf dem Album Guts mit Kettensäge und Hockeymaske. Allmählich merkte auch Klaus Hirche, dass die Gestaltung nicht egal war.
Die Geschichte hätte keine Wirkung gehabt, sage ich mal so, wenn mir in diesem Spiel, in dem Eröffnungsspiel in Schweden 1963 bei der WM, da spielten wir gegen Schweden, wenn ich da, ich sage mal, ein schlechtes Spiel gemacht hätte, mit einer schwarzen Maske dort auftauche. Die Leute haben das damals noch nie gesehen, auch die Journalisten, nee, nicht. Das gab es ja vorher noch nie. So war natürlich auch das Risiko, wenn ich das schlecht gehalten habe, dann sind vielleicht alle geschrien, wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Niemand. Und so weiter. Ja, also das hätte man mich auch auslachen können damit. Aber da das eben ein Spiel war, das bis in die letzten Minuten hinein nie entschieden war und die Schweden am Ende froh waren, dass sie das Eröffnungsspiel gewonnen haben, war eben das mein Spitzname ab dahin.
Mit den Modellen von damals haben die Masken der Gegenwart nichts mehr gemeinsam. Mittlerweile garantieren sie einen soliden Rundumschutz, sind fast gebaut wie ein Helm, aber an der Rückseite nicht geschlossen. Und selbst innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte hat sich noch einmal allerhand getan. Denn die Maske musste stets Schritt halten mit dem Tempo der Entwicklung des Spiels, sagt Thomas Zellhuber.
Das eine ist ein aktuelles Modell, das wird derzeit auch so gespielt. Und das andere ist aus dem Jahr 2000, also ja, gute 20 Jahre alt.
Unterschiede?
Ja, deutlich im Gewicht, wenn man sie beide mal anfasst. Also die aktuelle ist deutlich schwerer, vor 20 Jahren leichter, da hat man ein bisschen noch gespart, aber man hat die Schüsse auch stärker gemerkt. Und eines ist hier auffällig bei dieser alten Maske, die hat noch bei den Augen noch ein zusätzliches Gitter eingefasst. Da gab es mal eine Regularie, dass das Stockende nicht durch das Katzenauge gehen darf und deswegen durfte nur dieses Modell gespielt werden.
Mittlerweile ist die Öffnung wieder größer, denn die Torhüter, sagt Zellhuber, beklagten eine etwas eingeschränkte Sicht durch die zusätzlichen Gitterstäbe. Es wurden also Konzessionen gemacht. Und es zeigt, dass sich die Konstruktion der Maske stets an den Bedürfnissen der Torhüter und an der Entwicklung des Spiels orientierte. In diesem Fall sogar ein wenig zu Lasten der eigenen Sicherheit. Ortswechsel, eine Sporthalle in Berlin-Zehlendorf. Auch hier treffen wir Spieler mit Schlägern, aber ohne Schutzausrüstung. Wir sind beim Berliner HC, einer der erfolgreichsten deutschen Hockeyclubs. Hockey, das ist eine der olympischen Disziplinen, in denen deutsche Nationalteams zahlreiche große Erfolge feiern konnten. Darunter mehrere Olympiagoldmedaillen bei Frauen und Männern. Der Berliner HC ist ein Spitzenclub, der viele Nationalspieler in seinen Reihen hat. Beim Aufwärmen trägt keiner der Spieler eine Maske. Schwer gerüstet ist nur der Torwart, der nicht nur aus der Ferne Erinnerungen an seine Kollegen vom Eishockey weckt. Sein Gesicht wird durch ein Gitter vor den Bällen aus Kunststoff geschützt. Doch im Hockey gibt es noch eine andere Maske. Eine, die gar nichts mit der des Torhüters zu tun hat. Sie ähnelt eher den frühen Varianten, die von Eishockey-Torhütern benutzt wurden. Es sind Feldspieler, die ihr Gesicht damit schützen. Allerdings nur in einer ganz bestimmten Situation. Der kurzen Ecke, auch Strafecke genannt. Sie wird vom Schiedsrichter bei unabsichtlichen Regelverstößen im Schusskreis oder bei rüden Verstößen außerhalb des Schusskreises verhängt. Sie ähnelt einem indirekten Freistoß im Fußball. Aber die Situation birgt viel mehr Torgefahr, da ein versierter Spieler sehr präzis schlenzen kann. Auch bildet sich eine Art Mauer.
Der Sportler, der erstmal keine Ahnung von Hockey hat und so eine kurze Ecke sieht, er kann, glaube ich, erstmal so eine kurze Ecke gar nicht nachvollziehen, weil da stehen 4 Leute plus Torwart 5 Leute hinter einer Torlinie und die andere Mannschaft darf volle Lotte auf dieses Tor draufschießen und die 5 Leute müssen versuchen, dieses Tor zu verhindern. Also per se ist die Situation, glaube ich, für jemanden, der nicht aus dem Hockey kommt, eine sehr komische Situation erstmal oder eine sehr ungewohnte Situation vielmehr.
Sagt Adi Pasarakonda, langjähriger Co-Trainer der deutschen Männernationalmannschaft und Berater des Berliner HC. Vor allem ein Spieler muss sich schützen. Derjenige, der den Teil des Tores verteidigen soll, den der Torhüter nicht abschirmen kann. Die Schutzsituation im Hockey ist also ganz klar begrenzt. Das Gesicht schützen die Spieler, denen diese heikle Aufgabe zukommt, mit einer einfachen Maske.
Und dann gibt es natürlich auch einen Spieler, der auf der Linie steht. Und der trägt eben auch so eine meistens eine durchsichtige Eckenmaske, heißt die dann bei uns. Und das ist so die Schutzsituation. Und diese Eckenmaske, die darf auch nur während dieser Eckenabwehrsituation getragen werden und müssen dann sofort, wenn diese Situation beendet ist, die Sachen auch wieder ausziehen und hinter die Auslinie schmeißen. Und zum Beispiel darf ich auch nicht aus dem Viertel rausgehen und weiter mit einer Maske spielen.
Der Grund ist die Verletzungsgefahr. Das Sichtfeld der Spieler ist eingeschränkt, vor allem dann, wenn die Spieler auf den Boden schauen. In der Wahl des Maskenmodells sind die Spieler frei. Nationalspieler Martin Zwicker vom Berliner HC etwa verwendet gern eine Ausführung mit Gitter. Dadurch fühle er sich weniger eingeschränkt.
Nein, weil es ist ja ein Gitter und da hat man eigentlich eine gute Sicht. Aber es ist natürlich für jeden individuell, weil er muss sich ja oder man muss sich entscheiden, was man für eine Maske trägt. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche. Also ich zum Beispiel setze eine auf mit einem Gitter vorne. Gibt es natürlich auch noch andere Varianten sozusagen mit Plastik, aber es muss dann halt jeder für sich selber wissen. Aber man spielt ja eigentlich nicht mit den Masken, sondern es ist halt nur ein Bruchteil eigentlich von einer gewissen Zeit und dann wirft man die Maske ja weg.
Zwicker ist überzeugt. Die Maske ist unbedingt nötig. Keiner sollte auf sie verzichten.
Ja, auch so, weil natürlich auch sich, sag ich mal, die Technik der Schläger sich verändert hat, aber auch genauso die Technik, um aufs Tor zu schießen, hat sich verändert. Und das sind halt natürlich ausschlaggebende Gründe, warum halt man härter oder schneller aufs Tor schießt.
Schneller und härter. Die Athleten vom Hockey stehen den Eishockeyspielern darin kaum nach, sagt der Trainer Adi Pasarakonda.
Ich sage jetzt mal, ein direkter Treffer von einem Eckenschützen, der mit, keine Ahnung, über 160 km/h so ein Ding aufs Tor schlänzt, klingt ja erstmal nicht so angenehm, wenn man sowas ins Gesicht kriegt. Ich glaube, dass diese Abpolsterung hilft auf jeden Fall schon.
Als Risikosport gilt Hockey nicht, sagt der Trainer. Verletzungen durch Schüsse hat er kaum erlebt. Und doch gibt es Ausnahmen, wie jene, die unter Nationalspielern die Runde machte.
Es kommt tatsächlich nicht so oft zu Gesichtsverletzungen. Es gab eine sehr schlimme vor 2 Jahren von einem englischen Hockeyspieler. Der spielt jetzt wieder, hat auch Olympia gespielt, dem geht's gut. Das sah aber sehr lange danach aus, als ob der auch sein Augenlicht verlieren würde bei der direkten Ball. Das war aber ein Torschuss aus dem freien Spiel heraus, von einem eigenen Spieler unters Jochbein bekommen hat. Und da war ziemlich viel zerstört, aber der ist jetzt wieder, also der hat ganz normal Olympia gespielt.
Chris Ward heißt der Mann, der in einem Länderspiel der Engländer gegen Malaysia so schwer verletzt wurde. 10 Tage nach dem Unfall wurde er operiert. 4 Eisenplatten wurden mit 31 Schrauben fixiert. Die Sehfähigkeit auf dem linken Auge ist beeinträchtigt geblieben. Bei Olympia lief Ward mit einer schwarzen Gesichtsmaske auf, wie man sie manchmal vom Fußballer nach Kopfverletzungen sieht. Die englische Boulevardpresse schrieb daraufhin, dass sein Auftritt dem von Zorro ähnele. Hockey und Eishockey ohne Maske, das war tatsächlich einmal der Regelfall. Es gibt aber eine Sportart, in der die Maske schon lange unverzichtbar ist, das olympische Fechten. Ein feinmaschiges Metallgitter aus Edelstahl schützt das Gesicht der Sportler. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es die Sicht sehr einschränkt. Doch dem ist nicht so, sagt Aris Enkelmann, Landestrainer der Berliner Fechter.
Das ist nur am Anfang für einen Laien, sag ich mal, ungewohnt, wenn man so eine Fechtmaske erstmal aufhat. Aber wenn man die dann eine Weile trägt, dann gewöhnt man sich ganz schnell auch die Augen dran, dass man auch alles sieht, also man ist dann nicht einschränkt groß.
Fechten ohne Maske? Unvorstellbar, sagt Enkelmann. Das gibt es wohl nur in schlagenden Studentenverbindungen. Im Fechtsport aber hat die Maske eine lange Tradition. Dem französischen Fechtmeister Téchet de la Bossère wird die Erfindung der ersten aus Draht gefertigten Maske zugeschrieben. Das war Mitte des 18. Jahrhunderts. Eine etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte Enzyklopädie hält fest, dass diese Masken aber vor allem von Anfängern getragen wurden. Gute Fechter, so hieß es damals, hätten dies nicht nötig. Natürlich erkannten die Athleten rasch, dass ihnen die Maske Schutz bietet. Und so war es bald der Regelfall, sie zu benutzen. So verwegen, auf sie verzichten zu wollen, war kein Fechter, der halbwegs bei Verstand war. Unfälle aber gab es dennoch. Ein besonders tragischer Vorfall ereignete sich 1982 im Florettfechten. Es geschah in Rom bei der Weltmeisterschaft, auf allerhöchstem Niveau also. Der Südwestrundfunk meldete am 28. Juni 1982 in einer Magazinsendung:
Der sowjetische Fechter Wladimir Smirnov, er ist tot. Im Weltmeisterschaftskampf am 19. Juli mit dem deutschen Fechter Matthias Beer war die Klinge von Beer durch die Fechtmaske hindurch in die Stirn Smirnovs gedrungen. Smirnov war nun seit Tagen praktisch klinisch tot. Heute hat sein Herz aufgehört zu schlagen.
Wladimir Smirnov war einer der besten Fechter seiner Zeit. 1980 holte er im Moskau Olympiagold mit dem Florett. Unmittelbar nach seinem Tod kam eine Diskussion um die Sicherheit im Fechtsport in Gang. Daran beteiligte sich seinerzeit auch der heutige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, der selber ein Spitzenfechter war.
Der Internationale Fechtverband hat mit dem Nationalen Olympischen Komitee für Italien reagiert und einen Preis ausgesetzt zur Verbesserung der Sicherheit im Fechtsport. Nach meinen Begriffen muss diese Sicherheitsverbesserung beginnen bei einer Änderung der Klinge. Hier muss man sich Gedanken machen, ob eine Kunststoffklinge nicht besser wäre und dieselben Anforderungen Rechnung trägt, oder aber eine vorgefertigte Bruchstelle an der Stahlklinge, sodass auch diese geringe Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in Zukunft ausgeschlossen ist.
Bis heute sind die Klingen aus Metall gefertigt. Aber ihre Oberfläche ist mittlerweile so präpariert, wie es Bach forderte. Bei einem Bruch bricht sie glatt und nicht scharfkantig. Große Verbesserungen gab es bei der Maske. Aris Enkelmann, der Berliner Trainer, zählte damals zu den Nachwuchsfechtern in der DDR. Er kann sich noch gut an die Diskussionen erinnern, die durch den tödlichen Unfall ausgelöst wurden.
Das war genau auch diese Zeit, wo die Masken, da waren die nur geflochten. Und wenn die Klinge abbricht, dann ist sie natürlich sehr, nicht mehr elastisch, sondern sehr fest. Und wenn sich dann der Maschendraht auseinanderbiegt, ja, dann kann sowas passieren. Und so ist es dann letztendlich auch passiert.
Die Konsequenzen, die seinerzeit für die Ausrüstung gefordert wurden, kamen prompt. Mittlerweile sind die aus Edelstahl gefertigten Maskengitter verzinkt. So ist es nicht mehr möglich, dass sich die Maschen auseinanderbiegen, was Smirnov zum Verhängnis wurde. Das Maskengitter muss einer Krafteinwirkung von 3000 Newton standhalten. Das entspricht etwa 29.430 Kilogramm. Getestet wird auch der Maskenlatz, der die Halspartie schützt, denn häufig wird er getroffen. Aris Enkelmann kennt gerade diese Situation nur zu gut.
Ich selber hatte ja auch persönlich auch schon mal einen Unfall gehabt, da ging das noch durch einen Latz durch, weil das früher war es ja noch nicht so aus, wie gesagt, aus dem Kevlar-Zeug. Wir zu DDR-Zeiten hatten ja, das war so ein Stoff, ein derberer Stoff, aber die Oberschicht, das war kein Leder, sondern so ein Kunststoff.
Ein Material, das längst nicht so gut schützte.
Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Also das ging so schnell, war auch nur einen Zentimeter drinne, sage ich mal so. Aber das ging rein und wieder raus und habe es erst gar nicht mitgekriegt. Erst wo ich es dann gemerkt habe, es blutet und so. Und dann, ja, das ist halt mal vollkommen. Aber es hätte auch böse ausgehen können, klar.
Es ist gut gegangen. Und die Fechter, die Enkelmann in Berlin trainiert, profitieren von der Entwicklung der Sicherheitsstandards. Mittlerweile sind sogar Kunststoffe auf einem hohen Niveau. Es ist sogar vorstellbar, dass sie einmal die Edelstahlgitter verdrängen könnten, diesen 270 Jahre alten Entwurf. Den Anforderungen aber wird die Gittermaske nach wie vor gerecht, sagt Aris Enkelmann.
Aufgrund dieses Unfalls wurden ja dann auch die Standards für Masken letztendlich erweitert und sicherer gemacht, und so, dass wir jetzt aus heutiger Sicht sagen können, wir sind eigentlich da von den Sicherheitsvorschriften auf einem guten Weg.
Der Sport und der Gesichtsschutz, die Maske. Beim Hockey ist sie also eine bloße Notwendigkeit für ein paar Sekunden. Das Fechten ist ohne Maske gar nicht vorstellbar. Im Eishockey aber hatte die Maske einen gewaltigen Einfluss. Sie verstärkte nicht nur den Schutz der Sportler erheblich, sondern hat auch das Spiel von Grund auf verändert. So oder so aber gilt, sie ist unverzichtbar.